So beginnt die Corellia-Suite von Jean Sibelius. Das Sinfonieorchester Lachti spielte das Intermezzo. Es ist 7 Uhr. Enora Maurer ist im Studio.
Guten Morgen.
Kulturnachrichten.
Und wir beginnen in Luzern. Dort wurde das Richard-Wagner-Museum kritisiert, unter anderem von der Stadt. Der Vorwurf, das Museum thematisiere Wagners Judenfeindlichkeit zu wenig. Heute eröffnet eine Sonderausstellung zu diesem Thema.
In dieser Ausstellung kommen jüdische Persönlichkeiten zu Wort, aus den letzten fast 200 Jahren bis in die Gegenwart. Es sind alle Positionen vertreten, von totaler Bewunderung über komplette Ablehnung bis hin zu einer differenzierten Haltung, die zwischen Mensch und Werk unterscheidet. Die Forschung zum Antisemitismus von Richard Wagner und seinem Schaffen in Luzern geht weiter. Nächstes Jahr soll eine historische Untersuchung dazu veröffentlicht werden und auch im Museum zu sehen sein, sagt die Leiterin Monika Sigrist.
Wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, was da rauskommt und je nachdem können wir es dann auch präsentieren. Ein Gedanke ist sicher, dass wir eine neue Sonderausstellung werden gestalten. Und wir sehen eigentlich die jetzige Sonderausstellung als wie einen ersten Teil zu einem zweiten Teil, wo wir dann wie die Luzerner Perspektive wollen darstellen. Was dann aber ganz genau wird, entstehen, können wir heute noch nicht sagen, aber das ist einmal unser Plan.
Richard Wagner hat 6 Jahre lang in Luzern gelebt, von 1866 bis 1872. Und da hat er auch an seinem antisemitischen Flugblatt gearbeitet mit dem Titel Das Judentum in der Musik.
Und dann kommen wir zu zwei bekannten Personen aus der Schweiz, die für den Hans-Christian-Andersen-Preis nominiert sind.
Der Schriftsteller Franz Hohler ist nominiert und die Illustratorin Catherine Louis aus dem Jura. Insgesamt sind 41 Kandidaten in der Kategorie Schreiben nominiert und 37 in der Kategorie Illustration. Sie kommen aus 44 Ländern. So viele Nominationen aus so vielen unterschiedlichen Ländern gab es bisher noch nie.
Und was ist das genau für ein Preis?
Benannt ist er nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen. Der Preis wird seit 1956 alle 2 Jahre vergeben von einer internationalen Jury, gestellt von der International Board on Books for Young People, kurz IBI. Der Hans-Christian-Andersen-Preis gilt als höchste internationale Auszeichnung für Autorinnen und Illustratoren von Kinder- und Jugendbüchern. Verliehen wird eine Goldmedaille und die Preisverleihung findet im August 2026 statt.
SRF 2 Kultur.
Zwei Stimmen, ein Team. Enora Maurer ist in der Redaktion. Ich bin Caroline Lüchinger.
Thank you.
Fasil Say spielte hier das Menuetto aus der 7. Klaviersonate von Ludwig van Beethoven. Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Ost zwischen Israel und der Hamas, gewaltsame Auseinandersetzungen im Sudan und Bürgerkrieg in Äthiopien. Ja, egal wo man hinschaut, es brennt an allen Ecken und Enden. Bei den Aargauer Demokratietagen geht es heute um morgen um die Fragen, wie können Demokratien vor Kriegen schützen? Und ist Aufrüstung ein probates Mittel für dauerhaften Frieden? Katrin Becker.
Um einen Krieg anzuzetteln, reicht eine Partei. Für Frieden braucht es mindestens zwei. Und die müssen verhandeln wollen. Im Krieg um die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin jüngst vorgeschlagen, die Ukraine unter das Protektorat der Vereinten Nationen zu stellen. Er spricht damit dem Land weiterhin die Souveränität ab. Ernst gemeinte Friedensbemühungen sehen anders aus, meint auch der Politikwissenschaftler Laurent Götschel.
Es müssen einfach die Konfliktparteien bereit sein, sich an diesen Tisch hinzusetzen. Und sie werden das tun, wenn sie überzeugt sind, dass am Verhandlungstisch ihre Ziele besser erreicht werden können als auf dem Schlachtfeld.
Frieden, das ist etwas Kostbares, etwas Fragiles, etwas, das uns seit Menschengedenken antreibt. Philosophen wie Immanuel Kant beschäftigte und schließlich in der Charta der Vereinten Nationen als zentrales Anliegen unter souveränen, gleichberechtigten Völkern festgeschrieben wurde. Doch eine Garantie für Frieden, die gibt es nicht.
Deswegen ist es so wichtig, für den Frieden zu kämpfen, nicht nur den Frieden zu verteidigen, wenn er bedroht ist, weil es Krieg gibt, sondern Frieden auch in sogenannten Friedenszeiten zu stärken und Konflikten vorzubeugen.
Das macht der Politikwissenschaftler Laurent Götschel in seiner Funktion als Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung. Und mit Blick auf die Demokratietage Aarau geht es ihm um die Frage, wie können Demokratien vor Krieg schützen?
Kein politisches System ist immun gegen militärische Eskalation. Aber es gilt die Aussage in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Demokratien unter gewissen Umständen tendenziell weniger oft Kriege beginnen als nicht demokratische, also autoritäre Systeme. Und zwar aus den Gründen, dass Demokratien viel mehr begründen müssen, rechtfertigen müssen gegenüber Bevölkerung, gegenüber ihrem Souverän, wieso sie in einen Krieg ziehen. Und diese größere Mitbestimmungsmöglichkeit der Bevölkerung, die ja zumeist auch die Kosten dann eines solchen Krieges zu tragen hat, die wirken bremsend.
Was nicht heißt, dass nicht auch Demokratien angegriffen werden können. Und diese Angst umtreibt gerade weite Teile Europas. Hat die Europäische Union 2012 noch den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte erhalten, so rüstet sie derzeit massiv auf. 800 Milliarden Euro will die EU für ihre Verteidigung bereitstellen. Das ist der größte Rüstungsboom seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Frieden schaffen mit Waffen, ist das nicht ein Widerspruch?
Frieden ist nicht automatisch gleich totale Gewaltlosigkeit. Das kann man auf einer ideellen Ebene so konzipieren. Aber in der politischen Realität gibt es Gewalt, gibt es Waffen. Wichtig ist allerdings, dass man das nicht einfach als Selbstläufer sieht, dass eine massivste Hochrüstung automatisch die Sicherheit erhöhen und damit auch die Wahrscheinlichkeit von Frieden erhöhen wird.
Denn Hochrüsten birgt auch die Gefahr eines Wettrüstens. Historisches Beispiel: der Kalte Krieg. Die Gefahr und das Phänomen Krieg seien heute 80 Jahre nach Kriegsende wieder präsenter denn je, findet auch der Politologe Laurent Götschel. Und da gilt es, gegenzusteuern.
Die Aargauer Demokratietage, sie beginnen heute und die Diskussion über Demokratie, Frieden und Krieg, bei der auch der Politikwissenschaftler der Universität Basel, Laurent Götschel, zu Gast ist, die findet dann morgen Freitag statt. Genaueres dazu finden Sie auf der Homepage der Aargauer Demokratietage. Thank you. Suite für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott von Edwige Chrétien, eine Komponistin, die mir bis vor kurzem nicht bekannt war. Sie kam Mitte des 19. Jahrhunderts zur Welt, ihr Opa war bereits Musiker und sie ging mit 13 Jahren ans Pariser Konservatorium. Später heiratete sie dann einen Flötisten und mit ihm hatte sie zwei Kinder, die auch beide dann Musiker wurden. Die Ehe, sie war ziemlich turbulent. Unter anderem versuchte ihr Ehemann, den Stiefvater zu töten, den er für seine Probleme verantwortlich machte. Turbulent, ich sag's ja, Sie hörten von Edwige Chrétien gerade den zweiten Satz aus ihrer Bläsersuite gespielt von Le Concert Impromptu. Und turbulent geht's jetzt auch weiter, dank Felix Mendelssohn. Thank you. Da geht's rund. John Elliott Gardiner dirigierte die Wiener Philharmoniker beim Saltarello aus Felix Mendelssohns italienischer Sinfonie. Und die nächsten 8 Minuten, die gehören Mozart und vor allem der Klarinette. Hier ist das Rondo aus dem Klarinettenkonzert A-Dur, gespielt von Fabio Di Casola und dem Musikkollegium Winterthur. Mitreißend, das Rondo aus Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur, Köchelverzeichnis 622. Das war Fabio Di Casola, Douglas Boyd dirigierte das Musikkollegium Winterthur. Das war das siebte der 12 Pezzi per Bambini von Comitas Vardapezzi, gespielt von Lysine Grigorian. Es ist 7:30. Guten Morgen, Dominik Rolli.
Guten Morgen. In der Nacht hat US-Präsident Donald Trump beispiellose Zölle angekündigt. Diese Zölle sind unser Fokus heute früh, denn Trump lässt kaum ein Land aus, erhebt auf Waren aus aller Welt neue Zölle und die Schweiz trifft es besonders hart. Was will Trump damit erreichen und was für Folgen haben die Zölle für die Schweizer Wirtschaft? Die Antworten gleich bei uns. Zuerst noch der Blick aufs Wetter mit Lukas Siegfried.
Es wird heute meist sonnig bei 17 bis 21 Grad.
US-Präsident Donald Trump meint es ernst mit seinem Handelskrieg. Er hat neue Zölle angekündigt, die praktisch alle Importe in die USA betreffen. Für Güter aus der Schweiz soll neu ein Zoll von 31% gelten. Das Ganze soll die US-Wirtschaft ankurbeln, so der Plan des US-Präsidenten. Aus Washington, Barbara Golpi.
Donald Trump wählte große Worte und sprach von einem Befreiungstag. der in Erinnerung bleibe als Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde und der Amerika wieder zu Wohlstand führte.
This Liberation Day, forever remembered as the day American industry was reborn and we began to make America wealthy again.
Dieses Ziel will Trump zunächst mit generellen Zöllen von 10% auf alle in die USA importierten Waren und 25% auf Autos und Autoteile erreichen. Vor allem aber ab nächstem Mittwoch mit deutlich noch höheren Zöllen, die für einzelne Länder individuell berechnet wurden. Er wolle 31% Zölle auf Schweizer Importe erheben, als Ausgleich zu den von der Schweiz erhobenen 61%. Wie Trump auf diese Zahlen kommt, bleibt sein Geheimnis. Trumps Versprechen ist groß. Mehr Produktion im eigenen Land, das bedeutet mehr Wettbewerb, niedrigere Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher und eine goldene Ära für die USA. Viele Wirtschaftsexpertinnen und Experten prognostizieren das Gegenteil, nämlich dass die Preise in den USA steigen werden und der Handelskrieg die Gefahr einer Rezession schürt.
USA-Korrespondentin Barbara Kolpi hat berichtet. Ja, US-Präsident Donald Trump verhängt also neue Zölle und die Schweiz wird da nicht verschont. Im Gegenteil, mit 31% trifft's uns besonders hart. Über die Auswirkungen habe ich mit Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler gesprochen.
Sollten diese Zölle so erhoben werden, wäre das eine große Belastung, denn in kein anderes Land exportiert die Schweiz so viele Waren wie in die USA. Betroffen wären ganz verschiedene Branchen, außer Pharma, also Medikamente. Die Pharmaindustrie, die wichtigste Exportbranche, ist ausgenommen, aber andere Branchen, Metall, Maschinen, Lebensmittel, Uhren und so weiter, wären betroffen. Und der Dachverband Economy Swiss spricht in einer ersten Reaktion von einer ernsthaften Belastung und von einer handelspolitischen Eskalation. Es gebe keine nachvollziehbaren Gründe für diese Zölle, im Gegenteil. Die Schweiz hat ja die Industriezölle auf ihrer Seite abgeschafft und man muss auch sehen, diese 31% sind weitaus höher als die Zölle auf den EU-Exporten mit 20%.
Eben ist ja schon noch speziell. 31% für die Schweiz im Vergleich zu 20% für Güter aus der EU. Wie kommt diese Zahl, 31%, wie kommt die zustande?
Das ist nicht klar. Trump wirft der Schweiz vor, 61% auf den US-Produkten zu erheben. Wie er darauf kommt, das ist nicht klar. Die Schweiz hat keine Industriezölle. Möglicherweise nimmt er als Referenz einige landwirtschaftliche Produkte. Im Durchschnitt betragen die Zölle bei der Landwirtschaft etwas mehr als 32%. Die USA hätten eigentlich Interesse gehabt an einem Freihandelsabkommen. Diese Verhandlungen, die sind gescheitert. Vielleicht ist das hier eine Art Retourkutsche.
Präsident Trump will mit diesen Zöllen verschiedene Ziele erreichen, unter anderem mehr Einnahmen generieren für die USA, die Lieferketten schützen und mehr Arbeitsplätze in die USA holen. Wird diese Rechnung aufgehen?
Ja, es wird eher chaotisch, denn die Zölle bezahlen ja jene Firmen, die die Waren importieren und diese Kosten überwälzen sie ganz oder teilweise an die Konsumentinnen und Konsumenten. Die Produkte in den USA würden also teurer, das treibt die Inflation. Oder aber die Firmen übernehmen diese Kosten, dann sinken die Gewinne, es bleibt weniger Geld für Investitionen und so weiter. Also das ist auch nicht gut und das Gegenteil von dem, was Trump eigentlich erreichen will. Auch bezüglich Arbeitsplätze, die Trump ins Land holen wird, da wird die Rechnung kaum aufgehen, denn die Firmen müssten ja jetzt im Eiltempo Fabriken oder Geschäfte aus dem Boden stampfen, qualifizierte Fachkräfte ins Land holen. Und ob die USA unter diesen Vorzeichen, unter diesen Umständen ein attraktives Land ist, steht zumindest in Frage.
Sagt Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Zu den neuen Zöllen gibt's Reaktionen aus aller Welt. Lukas Siegfried, auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich geäußert.
Ja, Keller-Sutter schreibt, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis und werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Dabei blieben internationales Recht und der Freihandel zentrale Werte. Etwas deutlicher wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sagt, die Zölle seien ein schwerer Schlag für Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten weltweit. Europa sei bereit zu reagieren. Und China fordert die USA auf, den neuesten Zollentscheid sofort zurückzunehmen. Die Zölle widersprechen den internationalen Handelsregeln, kritisiert das chinesische Handelsministerium.
Kommen zu einem ganz anderen Thema jetzt und schauen in den Nahen Osten. Israel hat mehrere Luftschläge auf militärische Ziele in Syrien durchgeführt.
Die israelische Armee bestätigt, dass sie militärische Strukturen in der Stadt Hama und in der Hauptstadt Damaskus angegriffen habe. Zuvor hat auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur israelische Luftangriffe gemeldet. Und dann noch eine Meldung aus dem Nahen Osten. Im Süden des Gazastreifens sind innerhalb von 2 Tagen mehr als 100.000 Menschen vor israelischen Angriffen geflüchtet. Das schreibt die UNO. Im Gebiet um die Stadt Rafah hätten die israelischen Bombardierungen und der Militäreinsatz am Boden zu weitreichenden Zerstörungen geführt.
Es wurde sogar als Deutsch-Schweizer Wort des Jahres ausgezeichnet. Der Unterschriftenpschiss, der letzten Herbst für Aufsehen gesorgt hat. Da haben Sammelfirmen mutmaßlich im grossen Stil Unterschriften für Volksinitiativen gefälscht. Die Bundeskanzlei hat seither gleich 3 Strafanzeigen eingereicht. Eine Analyse von SRF zeigt jetzt, wie politisch mächtig diese Firmen sind, die für Geld Unterschriften sammeln. Sascha Buchbinder.
Wer in der Schweiz eine Initiative vors Volk bringen will, braucht Geld. Noemi Roten vom Komitee der Initiative Service Citoyen sagt es so.
Das ist ein bisschen das Dirty Secret der direkten Demokratie. Also eine Initiative kostet Geld. Für die Kampagne sagt man, dass man kaum eine Chance hat, wenn man nicht ein Budget für 2 Millionen Franken investieren kann.
Wer selber nicht genug Unterschriften sammeln kann, verlässt sich auf kommerzielle Sammler und die verlangen heute 7 bis 10 Franken pro Unterschrift. Eine Initiative braucht 100.000 gültige Unterschriften. Das Zusatzproblem, Sammler sollen systematisch gefälscht haben, um Kasse zu machen. Und trotzdem sind die Firmen leistungsfähig, ja, sie prägen die politische Landschaft. Eine Analyse von SRF Data zeigt erstmals die politische Macht der Sammelfirmen. Wir haben die offiziellen Zahlen aller Volksinitiativen der letzten 25 Jahre analysiert. Dabei fällt auf, bis 2016 ist die Romandie tendenziell unterrepräsentiert. Doch dann ändert sich das schlagartig. Seither kommen überraschend viele Unterschriften aus der Romandie, weil in der Romandie gleich mehrere Firmen gegründet wurden, die gegen Bezahlung Unterschriften sammeln. Ihre Arbeit hinterlässt Spuren. Beispiel: die Initiative für Organspende. Fast 80% ihrer Unterschriften stammen aus der Romandie. Julien Catin vom Initiativkomitee sagt,
als wir professionelle Sammler angestellt haben, hatte ich das Gefühl, meine Seele dem Teufel zu verkaufen.
Unterschriften sammeln ist eine Knochenarbeit. Geld sammeln ist einfacher.
Was ich gemerkt habe, es ist eigentlich einfacher gewesen, Leute zu überzeugen, die großzügig gespendet haben, als sie zu überzeugen, auf die Straße zu gehen, direkt.
Sagt Noemi Roten, die eigentlich mit ihrer Initiative den Gemeinsinn stärken will.
Sascha Buchbinder. Und welche Volksinitiativen da besonders auffallen wegen der Zahl der Unterschriften aus der Romandie, das lesen Sie heute früh bei uns in der SRF News App. Wir haben noch Sport. 2 Resultate aus der Schweizer Fußballmeisterschaft.
Der FC Zürich und Lausanne haben unentschieden gespielt, 2-2. Und Sitten hat gegen Winterthur verloren mit 1-2. Dann die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 0,6% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 3,2%. Der Euro wird zu 95,42 Rappen gehandelt. Der Dollar zu 87,16 Rappen. Und das Wetter. Heute scheint überall die Sonne. Nach einem kühlen Morgen steigt die Temperatur auf 17 bis 21 Grad. Die Bise bläst nur noch schwach.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich ist Produzent Nico Bär und der Blick auf die Uhr zeigt 20 vor 8.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Guten Morgen.
Thank you.
Hüpfen die Bläser um uns. Das waren Le Vent Français zusammen mit dem Pianisten Eric Lesage. Das war das Finale aus dem Sextett B-Dur von Ludwig Twille. Und jetzt hüpfen wir nach Italien zu Gioachino Rossini. Der Papa war Trompeter, die Mama Sängerin. Und klein Gioachino spielte schon früh Geige und Cembalo. Und offenbar hatte er auch eine gute Gesangsstimme. Gioachino Rossini schrieb auch viele Opern und machte sich einen Namen im Bel Canto. Sie hören jetzt aber keinen Gesang von ihm, sondern die Sinfonia di Bologna.
Thank you.
Die Philharmoniker di Bologna spielte unter Riccardo Schei die Sinfonie di Bologna von Gioachino Rossini. Nichts tun, ja, das kann das Gegenüber zur Weißglut bringen. Nichts tun kann aber auch Leben retten. Und zwar richtig viele, wie der neueste Roman von Lukas Meissel zeigt. Wie ein Mann nichts tat und so die Welt rettete. So heißt das neue Buch. Es spielt zu Zeiten des Kalten Krieges und stellt den Mann in den Mittelpunkt, der eben nichts tat. Felix Münger hat das Buch gelesen.
Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. September 1983. Es herrscht Kalter Krieg, Angst vor dem Dritten Weltkrieg. In der streng geheimen sowjetischen Zentrale für Raketenüberwachung nahe Moskau führt der 44-jährige Oberstleutnant Stanislav Petrov das Kommando. Es ist 15 Minuten nach Mitternacht. Das computergestützte Frühwarnsystem meldet anfliegende Interkontinentalraketen. Die USA greifen die Sowjetunion an. Die Doktrin in diesem Fall ist eindeutig. Die Sowjetunion schlägt sofort zurück. Stanislav Petrov muss den Vorfall in den Kreml melden. Und dort würde der Staatschef den Gegenschlag autorisieren. Roter Knopf. Atomkrieg. Millionen, ja Milliarden von Toten rund um den Globus. Den Zwischenfall, der sich später als Fehlalarm herausstellte, gab es tatsächlich. Er beruhte auf Mängeln im Computersystem und er ist das Thema in Lukas Meissels Roman. Im Zentrum des sorgfältig recherchierten Buchs steht Stanislav Petrov, den der Alarm in die Situation bringt, eine Entscheidung von gigantischer Tragweite zu fällen.
Petrov starrte auf die Landkarte, wo ein Quadrat um eine der amerikanischen Basen aufleuchtete. «Das kann nicht sein», dachte Petrov.
Er misstraut dem Raketenfrühwarnsystem. Es ist neu und Petrov weiß um Kinderkrankheiten. Doch als Soldat hat Stanislav Petrov den Gehorsam verinnerlicht.
Petrov wusste nicht, wie er guten Gewissens zu einer Entscheidung gelangen sollte. Wenn er einen Fehler machte, dann konnte diesen Fehler niemand korrigieren.
Petrov entscheidet sich. Keine Meldung machen und abwarten. Er durchlebt qualvolle Minuten.
Petrov räusperte sich. Sein Mund war ausgetrocknet. Ich könnte, dachte er, nicht einmal spucken, wenn ich wollte. Aber warum sollte ich spucken wollen? Du verlierst langsam den Verstand. Aber wenn du den Verstand verlieren darfst, dann heute Nacht. Wie kurz vor dem Gang nach Golgatha fühle ich mich. Ob Christus wohl ausspucken konnte, als er den Hügel hochging? Du verlierst ja wirklich den Verstand.
Passagen wie diese zählen zu den stärksten des Buchs. Passagen, in denen Lukas Meissel die Psyche seiner Figur gekonnt literarisch durchdringt. Leider tut er dies in seinem dünnen Buch jedoch zu wenig. Petrov bleibt seltsam blass, unterkomplex und in seinem Handeln nicht verständlich. Woher nahm dieser Mann die Charakterstärke, im entscheidenden Moment nichts und damit eben das Richtige zu tun? Woher nahm er dieses enorme Selbstvertrauen? Er, der im diktatorischen Sowjetstaat sozialisiert wurde und als Militär gewohnt war, Befehle auszuführen. Das Buch bleibt die Antworten schuldig, weil es die Lebenswelt des Protagonisten, der 2017 arm und vereinsamt starb, zu wenig ausleuchtet. Dies mindert die Dringlichkeit der Erzählung. Dabei wäre sie gerade heute hochaktuell, denn Russland schürt in seinem Krieg gegen die Ukraine die Angst vor dem Atomkrieg. Aktuell wäre das Buch auch, weil, ganz generell, digitalisierte Gesellschaften vor der Frage stehen, wie viel Macht man Algorithmen überlassen soll. Lukas Meissels Buch ist packend und lesenswert. Die Geschichte des einsamen Helden Stanislav Petrov hätte aber das Potenzial zu mehr geboten.
Wie ein Mann nichts tat und so die Welt rettete von Lukas Meissel ist bei Rowohlt erschienen. Die gelesenen Ausschnitte sind aus dem Hörbuch, gelesen von Jutta Seifert. Und das Hörbuch gibt's bei Hirax Medien. Sylviane de Fern spielte die Sonate Nummer 88 von Antonio Soler. Es ist 8 Uhr.
Kulturnachrichten.
Die Bayerische Staatsgemäldesammlung ist mit diversen Vorwürfen konfrontiert, unter anderem wegen ihrer Provenienzforschung und der Rückgabe von NS-Raubkunst. Wir haben darüber berichtet. Jetzt kommen aber noch weitere Vorwürfe zutage, Enora Maurer.
Es geht unter anderem um mögliche sexuelle Belästigungen, um mögliche illegale Verhaltenskontrollen von Beschäftigten, aber auch um die Sicherheit der Kunstwerke. Interne Dokumente des Museumsverbundes dokumentieren mindestens 19 Vorwürfe, meldet der Deutschlandfunk. Der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, bestätigte die Aufnahme einer internen Untersuchung.
Dann nach Wien. Dort wurde am Stadtrand ein Massengrab entdeckt von etwa 150 Soldaten aus der Römerzeit.
Entdeckt wurde das Grab bei der Sanierung von einem Sportplatz. Die Wissenschaftler sprechen von einem Sensationsfund. Laut ihnen steht der Fund vermutlich auch in Zusammenhang mit der Entstehung Wiens.
Und wie kommen Sie darauf?
Die Soldaten könnten Opfer von Gefechten sein, die in der Zeit um 90 nach Christus stattfanden, in der mittleren Donauregion. Damals erlitten die römischen Einheiten an der Nordgrenze des Reiches mehrere Niederlagen. Im Jahr 92 vernichteten germanische Stämme eine ganze Legion in diesem Gebiet. Und als Reaktion auf diese Grenzkämpfe entstand gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus das römische Militärlager Vindobona, der Vorläufer des heutigen Wiens.
SRF 2 Kultur.
Enora Maurer liefert das Neueste aus der Kultur. Ich bin Caroline Lüchinger und in dieser halben Stunde haben wir einen Gast. Es ist die Hauslinguistin von RTR, dem retromanischen Radio und Fernsehen, Marietta Katomasch-Manetsch. Über sie und ihre Arbeit sprechen wir gleich. Marietta Katomasch-Manetsch, welches ist das schönste retromanische Wort?
Il Serenetzi. Es gibt keine genaue Übersetzung ins Deutsche. Il Serenetzi, so nennt man in der Sur selber den kühlen, gegen morgen aufziehenden Wind, aber nur wenn der Himmel heiter ist, also so wie heute hier in Chur.